Ja, also zur Selbstvorstellung ist da eigentlich nicht so viel zu sagen. Also ich bin Redakteurin und auch Autorin bei der Theoriezeitschrift Exit. Und ich habe auch zwei Bücher rausgebracht, eins über Geschlechterverhältnis und Wertkritik, wo ich versucht habe, einen neuen Ansatz zu kreieren, sozusagen. Also eben, wie der Titel schon sagt oder wie ich schon gesagt habe, was das Thema Wertkritik und Geschlechterverhältnis angeht. Und zum anderen habe ich auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen, wo es also so um Rassismus, Sexismus und auch ökonomische Disparitäten geht und so den Zusammenhang zwischen diesen Dimensionen Wertkritik bzw. Wertabspaltungskritik und postmoderner Individualisierung im Kontext von Globalisierungstendenzen überhaupt. Ja, das ist eigentlich so das Zentrale. Und ansonsten muss ich sagen, freue ich mich jetzt, habe ich mich echt gefreut, dass ich jetzt hier eingeladen worden bin und dass da doch einige Leute gekommen sind, weil das ist nämlich gar nicht einfach mit diesem Thema, also da überhaupt jemanden da zu motivieren, dass man da dann eben referieren kann. Also wenn ich das dann halt oft irgendwo sage, mach doch was zu dem Thema, also auch wenn es um Rassismus oder so geht, irgendwie da merkt man so richtig, wie die Leute einem schon angucken, irgendwo, verstehst du, als hätte man allein, dass man sich mit dem Thema schon beschäftigt, irgendwie einen Aussatz oder Lepra oder irgend sowas, huh, Zigeuner, huh. Also es ist tatsächlich so, also es sind so innere Abwehr, so eine innere Abwehr ist einfach spürbar und ich gucke dann auch immer, dass ich gerade bei dem Thema, wenn ich eingeladen werde in verschiedensten politischen oder auch kirchlichen Kontexten, da das immer wieder anzuregen und so, obwohl ich ansonsten nicht so sehr gerne referiere und so, aber oft irgendwie sind es halt dann auch so Schläge ins Wasser und deswegen freue ich mich jetzt da und vor allen Dingen, dass da doch relativ viele Leute gekommen sind. Und ich fange jetzt einfach mal an. Zigeuner treten in Mitteleuropa zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung. Sprachuntersuchungen ergaben, dass sie aus Indien stammen. Ein paar Jahre lang waren sie als bettelnde und umherziehende Pilger weithin akzeptiert. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie erstmals für vogelfrei erklärt, was da ab da dann in der Geschichte öfter passierte. Und auf dem Freiburger Reichstag des deutschen Landes verwiesen. Es war die Zeit, als die alte mittelalterliche Ordnung in die Krise gerät und sich eine kapitalistische Wirtschaftsgesinnung breit macht. Viele wurden nun freigesetzt und zogen als Bettler und Vaganten durch die Lande. Nun breitete sich eine kapitalistische Arbeitsethik immer mehr aus, verbunden mit der Herausbildung territorialstaatlicher Verhältnisse. Zigeuner wurden nun auch, also wenn ich Zigeuner sage, dann müsst ihr da immer die Gänsefüßchen dazu denken, das sage ich nicht immer dazu, weil ansonsten wird es so umständlich beim Referieren. Zigeuner wurden nun auch bezichtigt, Spione der Türken zu sein. Bis zur Aufklärung changierte das Bild des Zigeuners mit dem des Bettlers, Vagabunden und dem unflätigen, fahrenden Volk überhaupt. So schreibt ein gewisser Sebastian Münster 1550, Zitat, von den Zigeunern und Heiden heißt es, sie seien ein schwarz, wüst und unflätig Volk, das sonderlich gern stiehlt, hätten kein Vaterland und zögen müßig im Land umher. Wobei er betont, dass auch hier Menschen verschiedener Herkunft anzutreffen seien. Sie leben ohne Sorg, nehmen auch Mann und Weib in allen Ländern, die sich ihnen begehren zu schlachen. Also diese altertümliche Sprache, die kommt natürlich davon, weil es aus dem 16. Jahrhundert ist. Zigeuner werden deshalb verfolgt, weil sie sich abhängiger Arbeit und sesshafter Untertänigkeit verweigern. Im 18. Jahrhundert kam es dann zu einer eindeutigen Rassifizierung des Zigeunerstereotyps. Dabei war der prominenteste Zigeunerexperte Grellmann dieser Zeit der Meinung, dass Zigeuner auf dem Hintergrund zeitgenössischer Umwelttheorien diszipliniert werden müssten. Sie also zur Anerkennung eines Vaterlandes und zur Arbeit gedrängt werden sollen. Bekanntlich setzte sich dabei in der Aufklärung die Meinung durch, dass nur die weiße Rasse zur Zivilisation fähig sei. Zigeuner wurden nun zu einer primitiven Rasse gemacht und Kant stellte fest, dass sie schon aufgrund ihrer indischen Hautfarbe keine Anlage zur Tätigkeit hätten. Ungeachtet dieser biologistischen Rassifizierung hielt sich jedoch die Auffassung nicht zuletzt bei der Polizei, dass Zigeuner alle Landfahrer ohne festen Wohnsitz seien, die einer gauklerischen oder schaustellerischen Tätigkeit nachgehen, beziehungsweise überhaupt ohne Beruf sind. Im Nationalsozialismus ging man vor dem Hintergrund rassistischer Annahmen davon aus, dass die Zigeuner ohnehin nicht mehr reinrassig sind, so der sogenannte prominenteste Zigeunerforscher des Dritten Reichs, Robert Ritter. Hervorgegangen aus der Paarung von Zigeunern mit erbminderrassigen Deutschen seien insbesondere die Zigeunermischlinge überwiegend asozial und gehörten dem arbeitsscheuen Lumpenproletariat an. Sozialdiskriminierung und rassistische Diskriminierung verschränken sich so wesentlich im Zigeunerstereotyp. Gleichzeitig hatte das Zigeunerstereotyp schon immer deutlich romantische Elemente. Zigeuner standen für ungehemmte Freiheit und das Auf- und Davongehen. Über Musik, aber auch Tanz, Stichwort Carmen, speiste sich diese romantische Dimension vor allem. Was die geschlechtliche Konnotation des Antiziganismus betrifft, so wurde die Zigeunerin als Gegenbild zur züchtigen Hausfrau, Ehefrau und Mutter konstruiert, die komplementär als Ideal zum disziplinierten Lohnarbeiter in der Reproduktionssphäre gedacht wurde. Die Zigeunerin stellt man sich dabei in erster Linie als sexuell verführerisch und hexenhaft vor. Dementsprechend dienten auch die angeblich versuchte Verführung von Passanten durch Zigeunerinnen und die Belästigung durch ältere Zigeunerinnen, die einem aus der Hand lesen wollten, im Nationalsozialismus unter anderem als Begründung, Zwangslager für Sinti und Roma zu errichten. Also ich muss an dem Punkt mal eines sagen. Also wie ich vorhin gesagt habe, ich habe ja wesentlich auch zu diesem Gegenstand Wertkritik und Geschlechterverhältnis gearbeitet. Und im Grunde genommen ist das alles wesentlich komplizierter, was ich mir zum Thema Antiziganismus denke, ne? Gerade vor dem Hintergrund dieser Wertabspaltungstheorie, die ich entwickelt habe. Aber um das nicht zu komplex zu machen und das, den Charakter des Gegenstands gut herausarbeiten zu können, habe ich das jetzt einfach mal schändlicherweise, also irgendwie tue ich euch das jetzt sehr reduziert dar. Ne? Und in dem Zusammenhang verweise ich auf den Artikel in der Exit in der 9. Da geht es um Homo Sacer und die Zigeuner. Und das ist dann ganz ausführlich auf 50 Seiten entwickelt, was ich jetzt hier so auf 9,5 euch da erzähle. Und da ist eben diese geschlechtliche Dimension wesentlich, was das nun bedeutet, wesentlich besser herausgearbeitet. Im Folgenden will ich jetzt ganz knapp einige Stationen der Geschichte in Deutschland seit dem Kaiserreich aufzeigen. Repräsentativ für das Kaiserreich ist die Äußerung des fürstlich-reuß-plauischen Kriminalrats Richard Liebig. Wenn der Richter sonst allenthalben zu individualisieren hat, das heißt, das zu behandelnde Subjekt erst in seiner Eigentümlichkeit erforschen und kennenzulernen hat und danach den Gang des Verfahrens bestimmen muss, so darf der Eingeweihte mit dem Wesen der Zigeuner bekannte Inquirient, das heißt also der Untersucher, kommt von Inquisition, bekannte Inquirient, bei diesen ohne Gefahr generalisieren und keinen Fehltritt zu tun besorgen. Wenn er alle mit dem gleichen Maße misst, in gleicher Weise behandelt, denn ein echter, wahrer Zigeuner ist der Typus aller anderen. Ausländische Zigeuner sollten abgeschoben, inländische möglichst restriktiv behandelt werden. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden systematisch Akten über Sinti und Roma angelegt. Man unterwarf Sinti und Roma diversen Einschränkungen. Zum Beispiel wurden Wandergewerbescheine verweigert und die Kinder in Erziehungsheime gebracht. Das zieht sich übrigens auch durch die ganze Geschichte, also so das Kinder wegnehmen und dann in die Ortschaften verteilen oder eben in Heime geben. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sollten möglichst alle Sinti und Roma registriert werden, wobei Lichtbilder gemacht und Fingerabdrücke genommen wurden. Und es war damals teuer, ne? 1926 trat das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen in Kraft. Danach konnte jeder Sinto oder Rom, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging, für 2 Jahre in eine Arbeitsanstalt untergebracht werden. Im Nationalsozialismus ging es dann natürlich weiter. Sinti und Roma wurden nach einem Gesetz von 1933 zwangssterilisiert und für schwachsinnig bzw. sozial schwachsinnig erklärt. Auch wurden die Nürnberger Rassegesetze, die sich zunächst nicht auf Sinti und Roma bezogen, sondern auf die Juden, schließlich auf diese Bevölkerungsgruppe angewandt. Inhalt war das Verbot der Eheschließung von, das ist jetzt Zitat, deutschblütigen Personen mit Zigeunern, Negern oder ihren Bastarden. So ein Runderlass von 1935. 1938 ging man dazu über, Sinti und Roma in sogenannten Zigeunerlagern zu internieren. 1938 ordnete Himmler dann die endgültige Lösung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus an, was freilich die angeblich besonders asozialen Zigeunermischlinge mit einschloss. Dabei galten noch Personen mit einem Urelterngroßteil, der also Sinti Roma-Roots hatte, also als Zigeunermischlinge. Ne? Also wenn du eine Urgroßmutter gehabt hast, zum Beispiel die Sintessa war, konnte es dir passieren, dass du da zwangssterilisiert worden bist, aufgrund dessen. Also es ist schon der Hammer. Mit dem systematischen Mord an Sinti und Roma wurde noch nach dem Angriff auf Polen 1939 begonnen. Alle Sinti und Roma sollten nach Polen deportiert werden. Im November 1941 wurden ca. 5000 Sinti und Roma aus dem Burgenland, Ungarn, Rumänien sowie aus Deutschland in das Ghetto Lodz deportiert. Im Dezember 1941 wurde angeordnet, dass die Zigeuner in der Behandlung mit den Juden gleichgesetzt werden sollen, so im Baltikum und in Weißrussland. Entscheidungen wurden den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes überlassen, mit dem Ergebnis, dass zahlreiche Sinti und Roma sofort erschossen wurden. Im Juli 1944 fand die letzte Vergasung statt. Sinti und Roma wurden unter anderem auch in Holland, Belgien, Frankreich, Kroatien, Rumänien und der Slowakei ermordet. In der Nachkriegszeit wurden Sinti und Roma häufig in heruntergekommenen Notunterkünften untergebracht bzw. belassen und am Stadtrand angesiedelt. Sogenannte Zigeunerexperten wurden in die Amtsstuben mit übernommen, also aus dem Dritten Reich. Ebenso wurde mit Beständen aus dem Aktenmaterial der NS-Zeit gearbeitet. Die Sondererfassung der Sinti und Roma ging weiter. In verschiedenen Städten gab es Strategiepapiere, um den Aufenthalt von Zigeunern auf jeden Fall zu verhindern. Zigeuner galten nach wie vor als arbeitsscheu und vom Wandertrieb beseelt. Zigeunerwissenschaftler wie Robert Ritter und seine Assistentin Eva Justin wurden entweder nicht weiterverfolgt oder freigesprochen und arbeiteten ungehindert weiter. Die Gutachter der Wiedergutmachungsanträge der Verfolgten des Naziregimes waren die ehemaligen Mitarbeiter der Zigeunerleitstelle und der rechtshygienischen Forschungsstelle beim Reichsgesundheitsamt. 1963 erst wurde ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 1956 aufgehoben, wonach Sinti und Roma erst seit 1943 und nicht schon seit 1938 rassistisch verfolgt wurden, also die rassistische Verfolgung und nicht Asozialität als Grund anerkannt wurde. 1981 wurden da neue Richtlinien zur Abgeltung in Härtefällen für Verfolgte nicht jüdischer Herkunft erlassen und völlig läppische Wiedergutmachungsleistungen gewährt. 500.000 Mark Einmalzahlung oder eine niedrige Rente. Dabei ist zu sagen, dass manchen Sinti und Roma die deutsche Staatsbürgerschaft nach 1945 nicht mehr zurückgegeben wurde. Diese neuen Richtlinien hingen jedoch nicht zuletzt damit zusammen, dass Ende der 70er Jahre mit Protestaktionen und Demonstrationen versucht wurde, den Massenmord und die fortgesetzte Diskriminierung der Sinti und Roma ins öffentliche Bewusstsein zu heben, und zwar von Sinti- und Roma-Organisationen selbst. Also vorher war eigentlich irgendwo so diese Arbeit für Sinti und Roma eigentlich bei den Kirchen und bei irgendwelchen staatlichen Stellen, also die im Grunde genommen dann selber noch mit so ganz dubiosen Zigeunerbildern gearbeitet haben. Und es war da also schon ein Novum und hat auch eine neue Qualität gekriegt, also so diese Selbstorganisation, so der Sinti und Roma. Und das hängt natürlich auch mit diesem also liberalen nach 68er Klima, also so in der alten Bundesrepublik zusammen. Ja, also so zu Ostdeutschland muss man sagen, das war insofern irgendwie, war das schon so etwas besser in gewisser Hinsicht, weil die nämlich automatisch als Verfolgte des Naziregimes also irgendwie anerkannt wurden. Und es ist auch so, ich habe auch mal was gelesen von der Melanie Spitter, die hat so einen Film gemacht über die Massenvernichtung der Sinti und Roma im Dritten Reich. Und die hat dann auch erzählt, also da geschrieben in dem Artikel, dass es so war, dass diese DDR-Behörden da irgendwie überhaupt kein Theater gemacht haben. Und es war ganz klar, sie konnte an die Unterlagen und so. Und so in der BRD war das so, dass man da also irgendwie alles in möglichen Formalkram und sonst noch was irgendwie herangezogen hat. Bloß, dass die da nicht rankommen, ne? Also so an diese ganzen Akten und diese Unterlagen, die eben das dann auch belegen, was da an Schweinereien abgelaufen ist. Also deswegen will ich jetzt da die Zustände beileibe nicht in der DDR also da beschönigen oder sowas. Also die mussten dann schon auch, Sinti und Roma, die mussten da schon auch irgendwo so diesen sozialistischen Lebensstil dann drauf haben, um anerkannt zu sein. Und also irgendwelche Abweichungen sind da auch nicht erlaubt gewesen, ne? Aber es war einfach so, dass da in mancherlei Hinsicht irgendwie da ja gewisserweise zumindest formal korrekter war oder lange Zeit oder erst mal. Ja. Eine Forderung, die sich mittlerweile ebenso durchgesetzt werden konnte, war die Anerkennung der Sinti und Roma als ethnische Minderheit, wie die Dänen und die Friesen in Schleswig-Holstein oder die Serben in der Lausitz. Also da ist es mir halt so gegangen, als ich das so das erste Mal gelesen habe, da habe ich mir gedacht, na also so ein Quatsch, irgendwie so ein Ethnie-Quatsch und so, verstehst du ja, was soll denn das? Ne? Es ist so eigentlich reaktionär oder so. Ne? Aber ich meine, das hat eine andere Bedeutung, wenn man sich das einmal überlegt, dass eigentlich Sinti und Roma weniger ja eben als eine eigene Ethnie oder so gesehen worden sind, sondern schon immer per se als braune Asoziale. Also und da denke ich mir, hat es dann schon so eine gewisse Berechtigung, vielleicht so ähnlich, analog zum Staat Israel, was eben so ja, den Staat als Staat der Juden angeht, die da eben auch hingehen können, wenn sie verfolgt werden. Also ich denke, obwohl ich irgendwie staatsskeptisch bin, ist es in dem Fall ja noch einmal was anderes und eine Ausnahme, wo ich denke, das kann man nicht über den Leisten schlagen. Und so habe ich mir auch gedacht, ist es eigentlich auch so ähnlich bei Sinti und Roma in Bezug auf diese Ethniegeschichte, ne? Also, dass das da auch eine Ausnahme ist und dass man das da, dass das so seinen eigenen Stellenwert hat, so vor dieser ganzen Verfolgungsgeschichte. Seit 1989 hat sich die Situation der Roma gerade in den Ostblockstaaten rapide verschlechtert. Vertreibung und Pogrome sind an der Tagesordnung, was zu entsprechenden Migrationsbewegungen führt. Darüber wird in den Medien jedoch weniger berichtet als über angeblich ungerechtfertigte Asylanträge, Ladendiebstähle und bettelnde Kinder. Insgesamt kann bei den staatlichen Stellen, den Medien und so weiter, also seit 89, ein Erstarken antiziganistischer Stereotypen festgestellt werden. Sie seien kriminell, würden betteln und Kinder kriegen wie die Karnickel. Sie seien dreckig, abergläubisch, primitiv und ähnliches. Ich komme jetzt zu einem Vergleich, der sich nach dem bisher Gesagten eigentlich aufdrängt, den zwischen Antiziganismus und Antisemitismus. Allgemein kann man sagen, Zigeuner stehen, wie gezeigt, für Ungebundenheit und Arbeitsverweigerung. Schatz Wöldicke schreiben: Der Antiziganismus bildet eine Komplementierung der antisemitischen Projektion. Während die Juden als die Exponenten und Urheber der gesellschaftlichen Modernisierung, vor allem jedoch als unverschämte Nutznießer entsprechender Emanzipationspotenziale galten, fungierten die sogenannten Zigeuner als die Repräsentanten der untergegangenen Welt der Vormoderne, als das eigene Alte der europäischen Kultur. Der Hass auf die Nichtarbeit besteht also sowohl aus dem Hass gegenüber einer möglichen Aufhebung der Arbeit auf der Basis gesellschaftlichen Fortschritts, dem Lohn der Arbeit, und aus dem Hass auf die Erinnerung an ein Leben ohne die Friktionen der Arbeitsgesellschaft. Während die Zigeuner jedoch als minderwertig betrachtet werden, sind die Juden in der antisemitischen Vorstellung vornehmlich mit Macht und Herrschaft im Kapitalismus verkoppelt. Gemeinsam ist jedoch jener Mechanismus, welcher durch die Abgrenzung und die physische Verfolgung der nicht identischen, also der anormalen, die nicht ins Schema passen, salopp ausgedeutet, eine vermeintlich psychische Entlastung ermöglicht und andererseits verdrängte Wünsche nach außen projizieren lässt. Dieser Mechanismus lässt sich als negativ gewendete Wunschvorstellung bezeichnen. Negativ im Sinne eines sich auf die anderen manifestierenden Selbsthasses. Was man selbst nicht haben kann, soll auch kein anderer besitzen. Der Gedanke an Glück muss ausgetrieben werden. Dabei muss hervorgehoben werden, sage ich jetzt, dass es sich beim Antiziganismus im Gegensatz zum Antisemitismus um einen romantischen Rassismus handelt, um mit Wolf D. Hund zu sprechen. Es wäre sogar zu erwägen, inwieweit nicht der Zigeuner noch viel mehr den Glücksvorstellungen der Massen, zumindest im Fordismus, entsprochen hat als der Jude. Das gefühlvolle Volkslied, der Rummelplatz, der Zirkus, das Auf- und Davongehen, die mit dem Zigeunerstereotyp in Verbindung gebracht werden, waren gewiss den Glücksempfindungen der sogenannten einfachen Leute in der fordistischen Phase näher als die als reich und mächtig imaginierten Juden, die auch für eine fremde bürgerliche Kultur standen, auch wenn sich der gemeinsame Nenner im Vorwurf des arbeitsscheuen Parasiten finden lässt. im Gegensatz zu anderen sogenannten Wilden, also Wilden in Anführungsstrichen, also etwa Indianer, Südsee-Insulaner, Schwarzafrikaner, die ebenfalls mit Natur gleichgesetzt werden, ist der Zigeuner Bestandteil der eigenen Kultur und der Gesellschaft, in der man selbst lebt. Deshalb, weil er sich im Gegensatz zum Schwarzen, also in der Vorstellung, nicht versklaven lässt, wird er verfolgt, verbunden mit der immerwährenden Angst des Abgleitens in die Asozialität, an die der Zigeuner stets erinnert. Das ist übrigens auch insofern interessant, denn es ist nämlich wirklich so, dass in Rumänien, da gab es also irgendwie, das war ziemlich einmalig, also auch für diese europäische Geschichte, also diese Sklaverei. Also noch in der rumänischen Gesellschaft selber. Und Zigeuner waren da Sklaven oder Leibeigene. Also qua Status schon. Aber obwohl das bekannt ist, ist da aber trotzdem immer so dieses Carmen-Bild. Ja, vielleicht wissen es viele auch tatsächlich nicht über Rumänien, dieses Carmen-Bild und so dieses irgendwie so, dieses Gegenbild zum Sklaven oder so. Das war bis 1850 ungefähr in Rumänien. Also wo es das schon immer gegeben hat, also jetzt zumindest in den europäischen Staaten. Also so als internes Herrschaftsgefüge sozusagen. Und jetzt wird es leider etwas theoretisch. Aber es ist leider so. Ich denke, dass das Buch von Giorgio Agamben, Homo Sacer, das in den letzten Jahren Furore gemacht hat, zum Aufschluss über die Bedeutung des Antiziganismus beitragen kann. Die Grundthese von Agamben besagt Folgendes: In der Ausnahme wird das, was draußen ist, nicht einfach mittels eines Verbots oder einer Internierung eingeschlossen, sondern indem die Gültigkeit der Ordnung aufgehoben wird, das heißt, indem zugelassen wird, dass sich die Ordnung von der Ausnahme zurückzieht, sie verlässt. Es ist nicht die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es ist die Regel, die, indem sie sich aufhebt, der Ausnahme stattgibt. Und die Regel setzt sich als Regel, indem sie mit der Ausnahme in Beziehung bleibt. Die besondere Kraft des Gesetzes rührt von dieser Fähigkeit her, mit einem Außen in Beziehung zu bleiben. Das Individuum wird hierbei zum bloßen Körper, zum nackten Leben degradiert. Eine entscheidende Rolle spielt bei Agamben der Homo Sacer, der seinem Buch den Namen gab und der aus dem römischen Recht stammt. Der Homo Sacer ist ein Vogelfreier, der aus dem Recht herausfällt, aber gerade deswegen in es eingeschlossen ist und ungestraft getötet, aber nicht geopfert werden kann. Besonders in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus, aber nicht nur hier, drückt sich dies aus. Juden, Behinderte, Geisteskranke, lebensunwertes Leben werden hier auf das nackte Leben reduziert, ermordet und zu medizinischen Versuchszwecken missbraucht. Jedoch sieht Agamben gerade heute den Ausnahmezustand in einem krisenhaften Verfallsprozess hervortreten, so etwa in der Zersetzung staatlicher Organisationen im Ostblock, die die Einrichtung von Lagern und illegitime Übergriffe, wie zum Beispiel Massenvergewaltigungen, die seiner Meinung nach gerade die Voraussetzung des Rechts sind, ein Menetekel für die ganze Welt. Potenziell sind wir nach Agamben somit alle homines sacri. Zur Erfassung der Bedeutung des Antiziganismus im Kapitalismus ist für mich weiterhin die Reinterpretation der Thesen von Agamben durch Robert Kurz entscheidend. Deswegen kommt jetzt hier also noch einmal eine Schleife. Kurz bringt die Thesen von Agamben mit der Konstitution von Politik und Ökonomie, von abstrakter Arbeit und Staatsmaschine zusammen, wobei die leere Form der betriebswirtschaftlichen Logik im Mittelpunkt steht. Zitat: Es ging also in der Geschichte des Kapitalismus darum, den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in einen einzigen Geldbeschaffungsprozess oder Geldvermehrungsprozess und die Menschen in abstrakte Arbeits- und Leistungsmaschinen zu verwandeln und die weißen Unterworfenen, also weiße jetzt in Anführungsstrichen Unterworfenen, des permanenten Ausnahmezustands konnten sich im Prozess der äußeren Kolonialisierung als Supermenschen den farbigen Unterworfenen gegenüber gerieren, wobei letztere eigentlich noch nie so richtig aus dem ursprünglichen konstituierenden Zustand der totalen Reduktion aufs nackte Leben heraustreten konnten. Der soziale Zustand der totalen Reduktion auf nacktes Der soziale Raum der ausschließenden Einschließung, der Reduktion auf das nackte Leben, war von Anfang an ein Raum des Zwanges. Das Lager hatte in der Frühmoderne noch den Namen des Hauses. Das Armenhaus, Arbeitshaus, Zuchthaus, Irrenhaus, Sklavenhaus, die Häuser des Schreckens, in denen exemplarisch für die Gesamtgesellschaft die Einübung in die fremdbestimmte abstrakte Arbeit stattfand. Ein in den Lagern der späteren Modernisierungs- und Krisendiktaturen verschärfter Vorgang. Dieser ursprüngliche Ausnahmezustand ist zum modernen Normalzustand geworden, der aller Rechtsstaatlichkeit zugrunde liegt. Die Weltkrise der dritten industriellen Revolution heute unterscheidet sich von früheren Krisen nun dadurch, dass sich jetzt auch die Souveränität zu verflüssigen beginnt, weil der Raum der einschließenden Ausschließung sich auflöst. Die Souveränität, soweit sie noch weiter existiert, reagiert darauf reflexhaft mit den ihnen gewohnten Krisenmaßnahmen, obwohl diese ins Leere laufen. Zwangsarbeit, Billiglohn, das Lager, Menschenverwaltung und Ähnliches werden nun für die Überflüssigen in der Krise der Arbeitsgesellschaft auf einem neuen Verfallsniveau aktiviert. Im Gegensatz zu Agamben geht Kurz jedoch nicht einfach davon aus, dass wir alle potenziell homines sacris sind, sondern er nimmt Unterscheidungen vor. Von Anfang an gab es alle möglichen Überflüssigen, Alte, Behinderte, Bettler, Dauerarbeitslose und so weiter einerseits, die Juden als Macht und Fremdartigkeit und andererseits eben die Juden als Macht und Fremdartigkeit, auf die das ungeheure Entfremdungspotenzial der modernen Fetischgesellschaft projiziert wurde. Und auch heute noch in der Zerfallsepoche des Kapitalismus vollzieht sich die einschließende Ausschließung im polaren Muster von Rassismus und Antisemitismus. Auffallend ist nun, dass sowohl bei Agamben als auch bei Kurz die Zigeuner im Homo-Saker-Kontext fehlen, die doch gleichermaßen wie die Juden in Auschwitz umgebracht wurden. Neben den Juden waren die Zigeuner die Bevölkerungsgruppe, die nicht nur als fremdrassig galt, sondern im Gegensatz zu den Juden in der Geschichte der Modernisierung tatsächlich mehrfach für vogelfrei erklärt wurden. Wie wir gesehen haben, erklärt sich die Verfolgung der Zigeuner zum einen aus dem neuzeitlichen Disziplinierungsprozess und dem Aufkommen der protestantischen Ethik, zum anderen aus Fremdenfeindlichkeit, von der Vaganten und Bettler verschont blieben. In diesem Zusammenhang gilt es, meine bisherigen Ausführungen noch dahingehend zu ergänzen, dass Zigeuner in der frühen Moderne nachgesagt wurde, dass sie ob ihrer dunklen Hautfarbe mit dem Teufel im Bund seien und sie magische Fähigkeiten hätten. Einen religiösen Antiziganismus gab es so schon vor dem Rassenantiziganismus. Und Zigeunerlager gab es schon in der Weimarer Republik. Aufgrund einer pauschalen Kriminalitätszuschreibung wurden sie überdies einer Sondererfassung zugeführt, Fingerabdrücke genommen, Lichtbilder angefertigt, systematisch Akten angelegt und ähnliches. Über Sinti und Roma wurde in der Moderne eigentlich ein permanenter Ausnahmezustand verhängt. Sinti und Roma wurden im Nationalsozialismus im KZ vernichtet und von Polizei bzw. Militärbataillonen, zum Teil ohne Rechtsgrundlage oder von oben, umgebracht. Nach 1945 wurden ihnen zum Teil ihre deutschen Pässe nicht wieder zurückgegeben und eine adäquate Wiedergutmachung verweigert. Als Opfer einer Massenvernichtung im Nationalsozialismus blieben die Sinti und Roma bis heute häufig unbeachtet. Die Sonderbehandlung und Sondererfassung setzte sich auch nach 1945 teilweise bis heute fort. Obwohl also die Zigeuner in gewisser Weise homines sacri par excellence sind, wie ihre Verfolgungsgeschichte beweist, werden sie in aller Regel, selbst noch in kritischen Darstellungen des Rassismus, vergessen. Und gerade in diesem Vergessenwerden drückt sich der Umstand aus, dass der Zigeuner sozusagen den Homo sacer des Homo sacers darstellt. Der Antiziganismus ist gewissermaßen der Paria unter den Rassismustypen. Der Zigeuner ist in der rassistisch-asozialen Konstruktion gewissermaßen der allerletzte, der Abschaum der Menschheit, wie der Zigeunerexperte der Aufklärung Heinrich Moritz Grellmann erklärt. Er ist derjenige, der noch unter den Überflüssigen überflüssig ist. Er stellt somit das abschreckende Beispiel schlechthin für den Normalen dar. Er zeigt, wohin er kommt, wenn er nicht funktioniert und pariert, sondern sich wie die Zigeuner verhält. Auch in der Linken wurden Zigeuner traditionell dem Lumpenproletariat zugeordnet. So schreibt Marx im 18. Brumaire. Und jetzt habe ich ein Problem, weil der dann nämlich französische Termini verwendet und ich kann kein Französisch. Also wenn jetzt jemand Französisch kann, irgendwie blamiere ich mich jetzt da, aber das hilft mir jetzt auch nichts, was die Sprache angeht. Also so sieht Marx im 18. Brumaire das Lumpenproletariat als Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen, wobei er zum Lumpenproletariat zählt. Neben zerrütteten Ruß, also Wüstlingen, mit zweideutigen Subsistenzmitteln, neben verkommenen und abenteuerlichen Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Makarös, Zuhälter, heißt es also auf Deutsch, Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zitat Ende. Also hier ist es ganz offensichtlich, dass die Zigeuner hier mit gemeint sind. Spieler, Lumpensammler, Kesselflicker und ähnliches waren typische Zigeunerberufe. Und freilich gehören Betteln, Stehlen und Zigeunersein schon immer zusammen. Dementsprechend wurden die Zigeuner auch in den realsozialistischen Staaten verfolgt, sofern sie vom sozialistischen Lebensstil abwichen. Also man sieht da auch ganz gut wieder, also gerade bei dem Marx-Zitat im 18. Brumaire, wie sich das so ein rassistisches Rassismus und Sozialdiskriminierung so in dem Zigeunerstereotyp so zusammenschieben. Ja, gleichzeitig haben wir bis jetzt aber auch gesehen, dass es sich beim Antiziganismus um einen romantischen Rassismus handelt. Zugespitzt könnte man geradezu sagen, das ist ja das Schöne am Zigeuner. Er will es freiwillig so haben. Er ist gewissermaßen ein Homo Sacer, ein Verbannter, ein Gesetzloser aus Leidenschaft. So stellt es sich nicht nur für den direkten Antiziganisten dar, sondern auch für die Romantiker. Gibt's ja auch so dieses Lied, kennt ihr vielleicht, lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, ho und so. Aber ich sing's jetzt nicht. Und so gab es tatsächlich eine Idealisierung der Zigeuner in der Alternativbewegung des Westens in den 70er und 80er Jahren. Hierzu wenigstens zwei Belege. Zitat von dem gewissermaßen alternativen Zigeunerexperten Joachim Hohmann. Das Verhalten der Zigeuner ist zutiefst sozial. Nur ist es nach innen in Richtung der eigenen Sippe gerichtet und erhebt nicht den Anspruch, auch die Außenwelt für die Außenwelt der Nicht-Zigeuner zu gelten. Niemand ist stärker organisch verwurzelt als sie, freilich in ihrer Gesellschaft, schreibt Hans Schütte und Pferdfahrt. Sie haben ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze und Sanktionen. Selten dringen ihre internen Konflikte nach außen. So gut wie nie bemüht ein Zigeuner gegen einen anderen ein Gericht. Zitat Ende. Und Reimer Gronemeyer nimmt die Kontrolle und Erfassung durch den Staat zum Angriffspunkt. Zitat. Die Regulierung und Disziplinierung der Zigeuner seit ihrem Auftreten in Europa hat auch und vor allem ihren Erwerbsformen gegolten, die eher am Rande der Macht angesiedelt sind, in der Schattenökonomie. Regierungen ist die Schattenökonomie ein Dorn im Auge. Sie möchten eben kontrollieren, ordnen und steuern. Es ist der erstaunlichen Fähigkeit zigeunerischer Kultur zu danken, dass sie in ökonomischen Nischen hat überdauern können im Zeitraffer. Als der Pferdemarkt nicht mehr einträglich war, sattelten manche Händler auf den Gebrauchtwarenmarkt um. Sören Niemann kritisiert nun an derartigen Einschätzungen Folgendes. Der angebliche Widerstand der Zigeuner wird zum Vehikel der Zivilisationskritik, denn die Zigeuner hätten sich den Zwängen der Mehrheitsgesellschaft entzogen. Gesellschaft werde so durch das Medium einer romantischen Darstellung der zigeunerischen Lebensweise zu reformulieren versucht oder zu formulieren versucht einfach. Die angebliche Scheu vor anstrengender Arbeit, der Hang zum Nichtstun, verwandelt sich in die von heutigen Zwängen freiere Schattenökonomie. Was früher als Nichtarbeit gekennzeichnet wurde, erhält die Patina einer Alternative zu der herrschenden Wirtschaftsweise. Er fasst zusammen. Der Zigeuner wird als Antipode zu Begrifflichkeiten wie Disziplin, fremdbestimmte Arbeit, Untertanentum, Erfassung, Ordnung und Formierung entworfen. Er bildet somit das Gegenstück zum modernen Fabrikarbeiter und Angestellten, dem Durchschnittsbürger. Das nicht industriös strukturierte soziale und wirtschaftliche Leben gilt durch Organisationsformen wie Stamm und Familie geprägt. Zitat Ende. Hier haben wir nun also gewissermaßen die positive Umdrehung der Homo Sacer-Rolle und Existenz der Zigeuner in der romantisierenden Sicht vor uns. Naja, könnte man nun sagen, wir leben in der Postmoderne, traditionelle Lebensformen und Identitäten erodieren und irgendwie müssen wir alle hyperflexibel sein. Da kann es doch auch um die Zigeuner nicht so schlecht bestellt sein, so könnte es dem oberflächlichen Blick erscheinen. In der Roma-Zeitschrift Yekip heißt es, die Konstruktion einer Kollektivität, die meist mit ethnologischen Kategorien erfolgt. Sippe, Stamm, Boss, Volk blendet den Differenzierungsprozess, der heute bei den Roma ebenso schnell abläuft wie bei anderen Minderheiten, aus, vor allem zwischen Jungen und Alten, Männern und Frauen, Kleinfamilie und Verwandtschaft. So räumt auch der oben kritisierte Reimer Gronemeyer ein, dass man unter sogenannten Zigeunern mittlerweile in nahezu allen Berufen findet. Es gibt Psychoanalytiker, Maler, Schriftsteller, Fabrikarbeiter, Dachdecker, Friseusen, Erzieherinnen und so weiter. Und es gibt arme und reiche Zigeuner. Ist in postkolonialen und antirassistischen Diskursen seit den 90ern jedoch viel von hybriden Identitäten die Rede, das heißt von Dazwischenidentitäten, von Migranten, von Angehörigen von ethnischen Minderheiten, die sich zwischen Minderheits- und Mehrheitskultur bewegen, so findet man derartiges im Diskurs um Sinti und Roma kaum. Die Problematik will ich an einigen plastischen Beispielen aufzeigen. Zigeuner sein heißt, die eigene Identität im Umgang mit mich nicht Zigeunern verleugnen zu müssen, sogar die Sprache zu verbergen. Bitter erfahren mussten das vor allem jene Zigeuner, die sich in der jüngeren Vergangenheit aus ihrem Familienverband und den überkommenen Wanderberufen gelöst haben bzw. lösen mussten. Der Plankstädter Romani Rose zum Beispiel, der vor Jahren ein Orientgeschäft eröffnet hat und damals vorsichtig genug war, seine ersten Kunden nicht darüber aufzuklären, dass er Zigeuner ist. Die hätten aufgrund ihrer Vorurteile doch sofort geglaubt, dass ich sie betrüge, und er berichtet von seiner Vermieterin, die ihn jahrelang für einen Italiener gehalten habe, oder seinem Sohn, der seinen Klassenkameraden nicht erzählen sollte, dass er ein Sinti ist. Glauben Sie, der würde sonst noch zu einem Kindergeburtstag eingeladen. In einem neueren Interview äußert sich Rose zu den nach wie vor existierenden Zigeunerstereotypen. Das Problem wird deutlich, wenn ich aus meiner Erfahrung mit Journalisten bemerke, dass viele ihnen einen Sinto, der in einem Großbetrieb leitender Angestellter ist, gar nicht kennenlernen wollen. Das passt nicht in ihr Bild. Und die Sintessa Maria Winter berichtet, Zitat, suchen Sie mal eine Wohnung als Zigeuner. Das ist schlimmer wie für einen Neger. Also das mit dem Neger, das ist jetzt ein Zitat von ihr, das ist von 81. Ne? Also da war da noch gar keine Sensibilität da. Also was irgendwie so so rassistische Ablagerungen auch in der Sprache angeht. Also das ist schlimmer wie für einen Neger. Da gucken Sie in die Zeitung. Ja, eine Anzeige, Wohnung frei. Sie gehen hin, alles klar mit dem Vermieter. Er denkt, Sie kommen aus Italien oder Spanien wegen der Haut und den Haaren. Dann sagt er, Sie sprechen aber gut Deutsch. Dann sagen Sie, wieso? Ich bin doch Deutscher. Dann sagt er, ach ja, ich dachte nur, weil Sie so eine dunkle Haut haben. Dann sagen Sie, so eine Haut haben wir alle, wir sind Zigeuner. Und dann ist die Wohnung weg. So, also das waren jetzt einige Beispiele, die ich bringen wollte, also wie das noch so auch in der schönen Postmoderne noch so aussieht. Das Individuum wird also unter einem Schuttberg von Stereotypen begraben, wenn es zugibt, dass es zur Gruppe der Sinti bzw. Roma gehört, eben weil der Zigeuner der Homo Sacer par excellence gilt. Mag schon für jüdische Kontexte gelten, sag niemand, dass du jüdisch bist, so gilt dies in Bezug auf eine zigeunerische Herkunft erst recht. Sinti und Roma sind die in Deutschland wie in den meisten anderen europäischen Ländern die am meisten verachtete Minderheit. Laut einer EMNIT-Umfrage aus dem Jahr 1994 wollen 22% der befragten Deutschen keinen Zigeuner als Nachbarn haben. Jüdische Nachbarn wollen 22% und Afrikaner 37% nicht akzeptieren. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks kann meines Erachtens sogar von einer neuen Qualität des Antiziganismus gesprochen werden. Auch bringen es Bürgerkriege und Weltordnungskriege mit sich, dass nicht zuletzt Sinti und Roma in Ethnokonflikten zerrieben werden. So schreibt Romani Rose. Fast 60 Jahre nach den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen werden Sinti und Roma jedoch in vielen europäischen Ländern noch immer zu Opfern von Diskriminierung und rassistischer Gewalt. Eine besondere Tragödie spielte sich als Folge des jugoslawischen Bürgerkriegs im Kosovo ab, wo Roma jahrelang einem brutalen Terror von Seiten albanischer Nationalisten ausgesetzt waren, der vom Verbrennen ihrer Häuser bis zu Folter, Vergewaltigung und Mord reichte. Bis heute kommt es zu gewaltsamen Übergriffen. Zehntausende Roma wurden aus ihrer Heimat vertrieben, ohne dass die internationale Staatengemeinschaft dem wirksam Einhalt geboten hätte. Ungeachtet dieser schrecklichen Vorgänge gibt es bei den politisch Verantwortlichen in den Ländern Ost- und Südeuropas immer noch kein ausreichendes Bewusstsein für die Gefahren des Antiziganismus. Viele Angehörige unserer Minderheit müssen als Folge ihrer Ausgrenzung in Ghettos leben. Sie sind rassistisch motivierten Angriffen bis zu Pogromen schutzlos ausgeliefert. Nicht selten geht die Diskriminierung der Sinti und Roma von den staatlichen Institutionen, etwa der Polizei und Justiz, aus. Soweit der Romani Rose. Dabei werden, wie schon gesagt, antiziganistische Vorurteile im Gefolge von Migrationsbewegungen im Alltag nicht nur hierzulande aktiviert, Kleinkriminalität, Bettelei, Primitivität und so weiter. Somit kann gesagt werden, dass identitäre Brechungen im Gegensatz zu anderen Minderheiten bei Sinti und Roma sieht man von einigen prominenten Musikern, bekannten Vertretern in Lobbyorganisationen und Ähnliches einmal ab, kaum zugelassen sind. Vielleicht, weil Zigeuner im Ganzen gesehen tatsächlich nicht gerade zu den gut situierten Gruppen gehören, sondern für Asozialität stehen, vor der man gerade heute wieder große Angst hat. Heute ist in gewisser Weise jede und jeder, selbst und gerade in der berühmten Mittelklasse, vom Absturz bedroht. In gewisser Weise könnte man so fast schon von einer Ziganisierung der sozialen Verhältnisse sprechen, also wenn man das zugespitzt machen wollte. Robert Kurz spricht heute vom geronnenen Ausnahmezustand, ohne dabei freilich auf den Antiziganismus Bezug zu nehmen. Er schreibt: Am Anfang der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft zeigen sich dieselben Ein- und Ausschlussprozesse wie an ihrem Eingang, nur in umgekehrter Richtung. Die frühmoderne Souveränität erfand neue Formen der Delinquenz und verfrachtete die Delinquenten massenhaft in ihre Schreckenshäuser, um die abstrakte Arbeit zu materialisieren. Nunmehr erfindet die postmoderne Souveränität in ihrem Absterben ebenfalls neue Formen der Delinquenz, des Lagers, der Menschenverwaltung und der Bestrafungsindustrie, aber jetzt für die Massen der Überflüssigen, in deren Existenz sich die abstrakte Arbeit dematerialisiert. Die Souveränität erhält die Aufgabe der einschließenden Ausschließung von der Betriebswirtschaft nur zurück, um sie in einem schwarzen Loch verschwinden zu lassen. Die Projekte von staatlich induziertem Billiglohn und kommunaler Zwangsarbeit sind zum Scheitern verurteilt, weil sie keine eigenständige Akkumulationsbasis konstituieren können, sondern nur ein Zwischenstadium für neue Paria-Schichten darstellen. Zitat Ende. Eine gewisse Verallgemeinerung des Zigeunerstereotyps zeigt sich nicht bloß in der Denunziation von Hartz-IV-Empfängern und in einer Allround-Überwachung angeblich zum Schutz vor Terroristen, inklusive physiometrischen Ausweisen und digitalisierten Fingerabdrücken zwecks schneller Identifikation. Potenziell kann sich heute jeder als Bettler oder Vagant im Elendsviertel wiederfinden und das allerletzte sein. Es kommt zu einer Zwangsbohemisierung, wie Dietrich Dietrichsen sagt, aber mit Verpflichtung zur Zwangsarbeit. Im Kontext der neuen Massenmigration sind Flüchtlinge, die Stütze brauchen, per se schon in der klassischen Zigeunerposition. Auch das Problem der Papierlosigkeit der Sans Papiers ist in der antiziganistischen Politik vorweggenommen. Zitat: Die Methode der Ausgrenzung der Roma in die papierlose Illegalität scheint ein zentrales Strukturmerkmal des Antiziganismus sein, konstatiert Gernot Haupt. Abschiebungen von Zigeunern sind in der Geschichte gang und gäbe. Dabei ist daran zu erinnern, dass es eine ziemlich neue Erscheinung ist, wenn Zentraleuropa und der Westen, und zwar infolge der eigenen Kolonialisierungsgeschichte, Ausrufezeichen, von Aliens in Anführungsstrichen heimgesucht werden. Vorher hatten diesen Part die Ostjuden, die assimilierten Juden galten geradezu als assimilierte Übermenschen, wie ich gezeigt habe. Vorher hatten diesen Part die Ostjuden und primär die Zigeuner. So wie von einem strukturellen Antisemitismus gesprochen werden kann, der sich zentral im Angriff auf die Finanzmärkte und der Imagination einer Weltverschwörung zeigt, auch wenn von Juden noch gar nicht die Rede ist, könnte auch von einem strukturellen Antiziganismus gesprochen werden, der sich in der Angst vor dem eigenen Absturz, der Deklassierung, dem Abgleiten in die Asozialität und Kriminalität zeigt. Das Changieren zwischen sozialer Diskriminierung und rassistischer Ausgrenzung macht das Zigeunerstereotyp hierzu besonders geeignet. Das zeigt sich, wie schon erwähnt, in neueren Umfrageergebnissen. Danach wollen 68% der Deutschen 1994 keine Zigeuner als Nachbarn haben. Ungefähr die gleiche Prozentzahl zeigt Aversionen gegen Alkoholiker, Drogenabhängige und interessanterweise Linksradikale. Kinder, ihr seid betroffen. Wobei jetzt natürlich weniger der, vermute ich mal, der biedere DKBler oder das biedere Mitglied der linken Gemeinde, sondern eben eher so der anarchistisch, linksanarchistische Chaot. Solche Befunde deuten darauf hin, dass in der Angst vor dem Asozialen, der eigenen potenziellen Asozialität, in der Angst herauszufallen und es nicht mehr packen zu können, im Rahmen einer anständigen bürgerlichen Subjektivität so etwas wie ein struktureller Antiziganismus am Werke ist. Dieser ist allerdings als solcher schwer zu erkennen, weil bezeichnenderweise, wie ich gezeigt habe, Antiziganismus gar kein Thema ist oder allenfalls marginal problematisiert wird. Erkennt sich jedoch das moderne Subjekt mit seiner Homosaka-Angst im Spiegel und schaut deswegen von vornherein weg. Andererseits weiß es schon immer, dass der Zigeuner schlecht ist und gibt diesem Wissen in Befragungen auch ungeniert Ausdruck. Wir sind heute nicht alle homines sacri, wie Agamben meint. Vielmehr ist vom Zigeuner als Homo sacer par excellence auszugehen, wie gezeigt wurde. Zwar kommt der Zigeuner in jedem zum Ausdruck, aber nicht jeder ist ein Zigeuner. So spricht denn auch Robert Leicht von der, also in der Zeit, im Kontext von Hartz IV, also in der Zeitung, die Zeit, der Wochenzeitung, die Zeit, von den Avantgardisten des Mangels im Hinblick auf die Armut der freien Künstler. Er schreibt: Wir wissen alle zu wenig vom Leben der Künstler. Wir sollten alle genauer hinschauen. Künstler sind Avantgarde im Umgang mit Knappheit und Unsicherheit. Wir werden von ihnen lernen müssen. Ist das noch Bohème oder ist das schon Unterschicht? Fragt die Kultband des neuen Mittelschichtsprekariats Britta jedoch kritisch. Und schon ist in Abwandlung marxischer Terminologie vom Lumpenbürgertum, das ist eine Formulierung, die stammt von einem italienischen Literaturwissenschaftler, der Claudio Magris heißt, die Rede. Zigeuner sind wir aber deswegen noch lange nicht. So riecht es eher nach einer Rationalisierung, jedoch gleichermaßen auf der Ebene eines strukturellen Antiziganismus liegend, wonach das Zigeunerleben furchtbar lustig ist, wenn Holm Fribbe und Sascha Lobo ein Retrobuch mit dem Titel »Wir nennen es Arbeit, die digitale Bohème oder das Leben nach der Festanstellung« publizieren, wonach die Aufstiegschancen der neuen Mittelschicht nach dem Zusammenbruch der New Economy noch einmal beschworen werden. Auf der anderen Seite gibt es auch in der linken Szene heute Orientierungen und Bestrebungen, die an das gängige Zigeunerstereotyp andocken könnten, wobei auch hier die Zigeuner nicht ausdrücklich erwähnt sind. Slogans wie Aneignung, eine gewisse Bauwagenszene, die Entdeckung der Faulheit, so ein Buchtitel von Corinne Meyer, eine ganz und gar oberflächliche Arbeitskritik und Ähnliches sprechen dafür. Es wäre nicht sonderlich verwunderlich, wenn da die alte Zigeunerromantik wieder zu neuen Ehren käme und die Zigeuner als eigentlich schon immer Widerständige entdeckt würden. Das Zigeunerbild könnte sich so wiederum als esoterischer Leitfaden für das entwurzelte Individuum erweisen, Wahrhaftigkeit und Zuneigung in einer Welt zu erfahren, die ihm durch Handel, Vertrag, Kontrolle entfremdet ist, wie niemand auch gegen eine alternative Zigeunerforschung polemisiert. Dagegen muss eine adäquate Arbeitskritik, die mit Vermittlungen rechnet, den Antiziganismus als spezifische Variante des Rassismus herausstellen und ihn als zentrale Form der Barbarei der zivilisierten Moderne sichtbar machen. Sie muss aufzeigen, welche Gemeinheiten, und es ist ja also, wenn man sich damit beschäftigt, und ihr habt es jetzt ja auch gehört, also es ist Hanebüchen, welche Gemeinheiten Sinti und Roma angetan werden, und zwar jenseits aller Romantisierungen, die schon immer die andere Seite der Eliminierungswut im Hinblick auf die Zigeuner sind, darstellt, anstatt sie noch im Interesse der Dominanzkultur zu instrumentalisieren. Ganz abgesehen davon, dass eine derartige Arbeitskritik den realen Sinti und Roma einen Bärendienst erweisen würde, weil sie eben entsprechende Stereotypen noch affirmiert. Das Wohnen in Bauwägen und ähnliche Phänomene, die aufgrund massiver Verelendungstendenzen wohl noch zunehmen werden, sind nollens wollens Bestandteile einer Überlebensstrategie in der Krise. Sie sind aber kein Licht am Ende des Tunnels auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, die nur über komplexe Vermittlungen und im Rahmen einer weltgesellschaftlichen Transformation zu haben sein wird. Nur im Rahmen einer solch weitergefassten Perspektive kann auch das Zigeunerstereotyp sein Ende finden, in dem der Zigeuner einfach sein kann, aber nicht sein muss. Vorher jedoch muss er als das geheime und vergessene Homo Sacer-Fundament der Moderne überhaupt erst einmal sichtbar gemacht werden.